Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich begrüße euch in einem neuen Jahr, ein gesundes neues Jahr 2024 für euch alle, die ihr da jetzt zuhört und um euch herum auch alle. Und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Das neue Jahr fing aber traurig an, denn Franz Beckenbauer ist gestorben. Am 7. Januar im Alter von 78 Jahren ist er nach langer, langer Krankheit und wahrscheinlich mit einem gebrochenen Herzen dann gestorben. Und die ganze Fußballwelt, nicht nur in Deutschland, hat sich vor dem Kaiser verneigt. Und am Wochenende gab es auch sehr emotionale Bilder aus verschiedenen Stadien, aus Fernsehstudios. Und es gab ja durch großen Zufall jetzt gerade auch in der ARD einen Podcast, der kurz vor seinem Tod erschienen ist, wo man fast denken könnte, es wäre schon, als hätte man das gewusst, dass er stirbt. Und da könnt ihr euch natürlich wunderbar informieren über das Leben von Franz Beckenbauer. Da gibt es auf jeden Fall gerade viel, viel Inhalt. Ich habe mich trotzdem entschieden, irgendwie einen kleinen Beitrag dazu zu machen, um über Franz Beckenbauer zu reden, auch über ja so ein bisschen dieses die Lichtgestalt darzustellen, als auch dem Mann, der seine Abgründe zu haben scheint. Und ich habe das Glück, wieder mal mit jemandem sprechen zu können, der Franz Beckenbauer wahrscheinlich auch persönlich kennengelernt hat. Und zwar ist das unser guter Freund Günther Klein. Hallo Günther.
Ja, hallo Martin.
Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen.
Ja, das ist der Fall. Gerade haben wir in München noch einen schönen Schneesturm gehabt. Also es fühlt sich wirklich nach Winter und nach neuem Jahr an.
Und was war so dein erstes sportliches Highlight dieses Jahr?
Ach, sportliche Highlights gab es jetzt eigentlich noch nicht. Dafür ist das Jahr noch zu frisch, würde ich sagen. Vier-Schanzentournee ist jetzt etwas, das ich mangels Interesse nicht so intensiv verfolge. Ja, und der Fußball hat ja gerade wieder erst begonnen und Eishockey ist ja eh ein ständiges Beballern von Spielen, das gar nicht aufhört. Alle zwei, drei Tage ist irgendwas, also sowas Herausragendes habe ich jetzt noch gar nicht erlebt.
Eishockey ist ja in der Tat sehr spannend. Also da müsste ich auch mal wieder eine Folge machen, weil wenn man so sich die Tabelle anschaut, ist das schon ein bisschen kurios. Bremerhaven auf 1, und Straubing knapp dahinter, dazwischen noch Berlin und irgendwie wirkt das und Mannheim total neben sich. Eishockey ist doch eigentlich eine schöne Alternative zum Fußball, oder?
Um die Jahreszeit boomt Eishockey ja. Fußball hat jetzt eine etwas kürzere Winterpause, aber ich glaube nicht, dass es dem Eishockey jetzt viel von der Aufmerksamkeit nimmt, die es in den klassischen Wintermonaten hat. Also es läuft schon sehr gut, die Hallen sind voll. Die DEL verzeichnet einen deutlichen Besucheranstieg, ja, teils bis zu 20-30%, und ist momentan sehr glücklich darüber, wie es läuft.
Ein anderes Highlight noch zum Eishockey, natürlich der Klassenerhalt der deutschen U20 bei der Weltmeisterschaft. Das war ja auch auf der allerletzten Rille noch geschafft. Das hat mir noch sehr viel Spaß gemacht und war auch echt toll zu sehen, wie was das für ein toller Sport ist, also der da geboten wurde von diesen jungen Leuten. Also man muss sich nicht immer nur die Profis, die Herren angucken, sondern Leute, geht auch mal in die Eishallen, wenn die jungen Leute spielen. Große Empfehlung von mir. Gut, Günther, Franz ist tot. Und alle sind betroffen. Effe weint, rennt aus dem Studio. Christian Streich outet sich als Franz Beckenbauer Ultra seit den 70er Jahren. Irgendwie alle im betäubten Trauerzustand. Wie hast du denn vom Tod von Franz Beckenbauer erfahren?
Eigentlich in dem Moment, in dem es die deutsche Presseagentur dann vermeldet hat. Das war also, wie du sagtest, Montag, der 7. Januar, gegen 17 Uhr ist das geschehen. Ich war in der Redaktion, hatte den Computer ausgeschaltet und eingepackt in meinen Rucksack und hatte auch schon die Jacke an, um mich in den Feierabend zu begeben. Und da kam dann von dem Kollegen, der noch gerade die Agenturen durchgeschaut hat, der Ruf, jetzt ist es passiert, der Franz ist tot. Ja, und dann habe ich die Jacke wieder ausgezogen und den Computer aus der Tasche getan und angeschlossen an der Docking Station und dann waren wir noch ein bisschen in der Redaktion. Aber es hat uns nicht unvorbereitet getroffen. Ja, also wir wussten schon Bescheid, dass da was passieren kann. Es gab in den letzten Monaten immer mal wieder so einen Alarm. Und was dann erschienen ist am nächsten Tag, da war jetzt nichts mit heißer Feder geschrieben. Es war alles vorbereitet. Wer also spontan die ersten drei Seiten bei uns im Münchner Merkur Beckenbauer gemacht und ich sag mal zwei Seiten davon, die waren eigentlich schon fertig konstruiert und ansonsten kommt man mit dem, was dann noch aktuell kam, also Stimmen zum Tod und so ein paar Anekdoten, die dann die Agentur versendet hat, konnte man dann ganz schnell das Blatt umbauen.
Du lebst ja in München. Wie ist die Stadt im Moment so drauf? Also wenn man durch die Straßen geht oder sich mit dem Bäcker unterhält oder, keine Ahnung, mit der Wurstfachverkäuferin, das muss doch irgendwie auch alle bewegt haben, denke ich. Wie ist die Stimmung in München gerade?
Ja, Wurstfachverkäuferin kann ich dir als Mitglied eines vegetarischen Haushalts nicht sagen. Ich denke, die Stimmung in München, die ist ja so ähnlich, wie es jetzt wahrscheinlich in ganz Deutschland ist. Also ich sehe es jetzt nicht nur auf München reduziert. Es ist diese, ja, so eine Melancholie, so eine Traurigkeit. Das wird in München ja dann auch gegen Ende der Woche nochmal einen Höhepunkt erfahren, wenn dann die große Trauerfeier in der Allianz Arena ist. Also es liegt momentan ja so eine Trauer über München, das ist dann schon spürbar. So, wir bekommen es ja auch durch die Leserzuschriften mit. Viele Leute schreiben uns, die sind dann natürlich aus München oder Oberbayern, dass sie Begegnungen mit Beckenbauer hatten, was ihnen bedeutet hat und so weiter. Also da ist momentan schon eine sehr, sehr große Resonanz.
Und was schreiben die Leute? Also gibt es da nicht nur die Trauer, sondern auch die Leute, die gesagt haben, naja, aber eigentlich hat er ja auch Scheiße gebaut.
Die gibt es nicht. Ich habe ja auch einen kommentierenden Nachruf geschrieben, in dem diese Punkte sehr wohl vorkamen. Das ist von den meisten jetzt durchaus, vor allem die ihn kannten und die zum Beispiel beim DFB in Verantwortungspositionen waren, ist das als sehr fair anerkannt worden. Aber ich habe auch ein paar Briefe gekriegt, dass ich ein Nestbeschmutzer bin und man schreibt, wenn jemand stirbt, nichts Schlechtes und so weiter und es wäre ja nichts nachzuweisen. Also diese Stimmen gab es natürlich auch.
Lass uns doch mal von unseren ersten Begegnungen mit Franz Beckenbauer sprechen. Also meine erste Begegnung, beziehungsweise meine erste Erinnerung mit Franz Beckenbauer war 1986, als ich sozusagen irgendwie zum Fußball spät kam, mit 8 Jahren, habe ich Franz Beckenbauer das erste Mal in Mexiko am Fernseher gesehen, als Trainer an der Seitenauslinie, als Interviewpartner nach den Spielen, wo er für mich immer sehr, naja, schlecht gelaunt rüberkam, wo ich das Gefühl hatte, dass er eigentlich kein sympathischer Mensch ist. Später wurde mir dann irgendwie nochmal bewusst, dass er ja natürlich auch in so popkulturellen Sachen, die ich als Kind so konsumiert habe, wie Otto-Schallplatten, Otto-Kassetten, da auch immer wieder sein Name fiel. Und ja, irgendwie war er immer irgendwie schon da, also mein ganzes Leben auf die Art und Weise. Und jetzt ist er halt nicht mehr da. Wie sind denn so deine ersten Erinnerungen an Franz Beckenbauer?
Ich bin ja Jahrgang 1962 und meine Wahrnehmung beginnt so Ja, Ende der 60er, wohl Anfang der 70er, ich glaube so mit der Weltmeisterschaft 1970 dann ganz sicher. Ab da war er mir ein Begriff. Und dann natürlich in diesen großen Bayern-Jahren 72 bis 74, da war er auch immer da. Ja. Und natürlich 72, diese Europameisterschaft, vor allem der Weg dahin, als man dieses Viertelfinale im Wembley-Stadion 3:1 gewann. Das Rückspiel war dann 0:0 in Deutschland und dann zum Final Four Turnier nach Belgien fiel. Also da habe ich auch die Berichterstattung schon sehr bewusst wahrgenommen. Ich bin am Tag, als Deutschland dann das Halbfinale gegen Belgien bestritt, bin ich 10 Jahre alt geworden. Also ich habe das immer auch mit meinem Geburtstag verbunden, dass da manches Turnier begonnen hat oder große Turniersiege stattgefunden haben. Und ab da hat Beckenbauer eigentlich dazugehört. Und ich habe eigentlich schon auch so relativ früh dann so einen differenzierten Blick auf ihn gehabt. Also mir war dann schon bewusst, dass bei der Weltmeisterschaft 1974 er nicht mehr so ganz tiptop war als Spieler, dass man da schon leichte Abstriche machen musste. Da gab es zum Beispiel dieses Spiel gegen Australien, das zweite Vorrundenspiel. Das war damals im Gymnasium und in so einem Tagesinternat, wo man so Hausaufgabenbetreuung hatte. Da war ich 3,5 Jahre lang und in diesen 3,5 Jahren durfte man einmal die Studienzeit unterbrechen und Fernseh schauen. Und das war damals für dieses Spiel Deutschland-Australien. Und da ist er vom Publikum dann schon relativ hart drangenommen worden. Also gab es schon auch eine Unzufriedenheit mit ihm. Ich glaube, das Spiel war damals in Hamburg. Da mochte man ihn als Bayern vielleicht eh nicht so besonders. Also war dann schon klar, dass er ein ganz großer ist, der größte des deutschen Fußballs. Aber dass natürlich auch bei ihm eine gewisse Endlichkeit dann 1974 schon absehbar war. Ja, und er... Aber trotzdem, er hat mich dann natürlich auch mein ganzes Leben begleitet, weil dann natürlich die nächsten Stationen kamen. Der Trainer, der Funktionär, er war einfach immer da.
Das erste Mal Franz Beckenbauer leibhaftig gesehen habe ich ihn beim Pokalfinale 87. Da stand er unten auf dem Rasen, ich saß oben auf der Tribüne und da hat er dann irgendwie ein Interview gegeben. Und das fand ich als Kind, ja 9 Jahre alt war ich, total aufregend, da steht ja der Teamchef, da steht Franz Beckenbauer und nahm mich total ein. Aber das muss ich erzählen, hatte ich auch im Vorgespräch schon verraten. Ich bin ja daran schuld, dass Deutschland dann 3 Jahre später Weltmeister geworden ist.
Ja, lass hören.
Ja, 1989, da gab es hier in Berlin, im Stadtteil Neukölln, immer ein prominenten Fußballspiel auf dem Herzbergplatz. Und da spielten an dem Tag 1989, im glaube September 89, spielten so Größen wie Thomas Gottschalk, Uwe Seeler, Eberhard Diepgen, der alte Bürgermeister von Berlin, aber auch Beckenbauer spielte da. Und ich habe mich irgendwie vor der Kabine hingestellt mit hunderten anderen Leuten, dann lief so Beckenbauer an mir vorbei und wie ich das immer gemacht habe, ich habe auch mal Harald Juntke die Hand gegeben, habe ich auch Franz Beckenbauer die Hand gegeben, der hat mir die Hand zurückgegeben und da habe ich gesagt, nächstes Jahr alles Gute für die Weltmeisterschaft und dann so ein bisschen skeptisch sagt er, ja, schauen wir mal, wie es da wird und dann habe ich gesagt, nein Franz, Beckenbauer, nächstes Jahr werdet ihr Weltmeister, ganz sicher, ja, dann wären wir Weltmeister. So, und dann nächstes Jahr sind sie Weltmeister geworden. Also ich bin sicher, dass ich so ein bisschen das Zünglein an der Waage war, die Überzeugung in den Kader zurückgebracht habe. Und ja, das war meine persönliche Begegnung.
Du warst eines der ersten Maskottchen.
Ja, ein schönes, wie ich finde. Hast du auch so eine sehr, sehr persönliche Erfahrung auch mit Franz Beckenbauer gehabt?
Eine sehr hilfreiche. Also ich habe ihn ja noch spielen sehen, also habe ich ja die Gnade der frühen Geburt. Und ich weiß definitiv, dass ich 1972 relativ kurz an den Olympischen Spielen mit meinem Vater Schülerkarte 2 Mark zum ersten Mal im Olympiastadion war. Das war Bayern gegen den VfB Stuttgart 5:1 und da habe ich Beckenbauer zum ersten Mal spielen sehen. Ich habe ihn danach auch noch ein paar Mal spielen sehen. Da könnte ich jetzt nicht mehr genau sagen, welche Spiele das waren. Und so diese erste richtige Begegnung, die gab es 1987 in Budapest und da hat er mir richtig aus der Patsche geholfen. Also ich war damals ein junger Redakteur beim Sportkurier, eine Zeitschrift, ist zweimal in der Woche erschienen. Die gibt es seit 1995 nicht mehr. Und ich bin damals geschickt worden zum Länderspiel Ungarn-Deutschland in Budapest. Ich bin da relativ knapp vorher angereist. Ich glaube, am Abend zuvor bin ich angereist. Und also am Spieltag musste ich mir natürlich noch meine Pressekarte abholen. Und da hieß es, die würde ich von Rainer Holzschuh bekommen, Pressesprecher des Deutschen Fußballbundes in der Nationalmannschaft, im Hotel der Nationalmannschaft, im Interconti, schön an der Donau gelegen. Da dachte ich mir, ja gut, da spazierst du mal am Nachmittag schön rein, gehst an die Rezeption, sagst, möchtest gerne den Herrn Holzschuh sprechen, ob sie bei ihm anrufen könnten, er hätte noch meine Karte. Tja, 1987 war die Welt noch eine andere, vor allem in einem osteuropäischen Land. Ein Spiel in Budapest war für viele DDR-Fußballfans natürlich die große Gelegenheit, die westdeutsche Nationalmannschaft zu sehen. Also sind Tausende dorthin gereist und die haben natürlich dieses Hotel umlagert. So, okay, wie kommst du in dieses Hotel rein? Schwierig. Ich habe es mit dem Presseausweis versucht, hat die Leute, die dort standen, nicht interessiert. Also habe ich jetzt ein Problem gehabt. Ich war zu einem Spiel entsandt und wusste gar nicht, wie ich da ins Stadion reinkommen sollte. Dann habe ich mich gesammelt, bin mal so ums Hotel rumgegangen, spazieren gegangen, in den nahen Park. Dann sehe ich da auf einmal einen Fotograf, so eine klassische Fotostudio-Situation aufgebaut. Und da sind Franz Beckenbauer, Pierre Littbarski, Uwe Bein, glaube ich, war dabei und ein paar andere Spieler. Und die haben die Adidas EM-Kollektion für 1988 die angehabt, die damals eigentlich noch geheim war. Und die haben da schöne Fotos gemacht für den Adidas-Katalog wahrscheinlich oder für die Werbekampagnen. Ja, und die waren dann kurz danach fertig und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen, bin zu Franz Beckenbauer hingegangen, gesagt, Herr Beckenbauer, hallo, ich bin Günther Klein vom Sportkurier aus Augsburg und die Geschichte war ja auch, dass er meinen Chefredakteur sehr gut kannte, die waren also per Du und haben manche Schlacht miteinander ausgetragen. Habe ich zu ihm gesagt, also heute ist mal nicht der Paul Ludwig da, heute bin ich geschickt worden. Dann sagt er, ja, das ist ja gut, das habe ich ihm Paul gesagt, schon so vor 15 Jahren, er soll jetzt endlich mal aufhören. Und er hat gesagt, ja, habe ihm also mein Problem geschildert. Er hat gesagt, da kommst du jetzt mit, kein Problem. Und ich bin da also wirklich an der Seite von Franz Beckenbauer, bin ich dann durch alle Sicherheitsschleusen des Interconti spaziert, habe dann den Leuten, die mich zuvor nicht durchlassen wollten, so den geistigen Stinkefinger gezeigt. Also ich habe zumindest sehr frech geschaut und war dann im Hotel drin. Und da kam dann auch schon Rainer Holzschuh die Treppe runter. Da habe ich gesagt, Herr Holzschuh, Günther Klein vom Sportkurier, ich kriege noch meine Karte. Und er hält mir, zack, so eine Karte hin. Im Stadion habe ich dann gemerkt, dass es eine ganz normale Karte war. Also ich habe ihn nicht als Pressemensch wahrgenommen, weil die haben dann halt einfach ein Kontingent von ein paar tausend Karten gehabt, dass sie an die Fans aus der DDR verteilt haben, genauso wie sie dann Kicker-Bundesliga-Sonderhefte auch zu tausenden Stück da im Interconti hatten. Und kurz darauf durften dann die ganzen Freunde aus dem Osten des Hotels stürmen und da sind dann großzügig Karten und Hefte verteilt worden. Ich bin dann mit meiner Karte trotzdem einfach mit einem gewissen Selbstbewusstsein und in der Meinung, das ist eine Pressekarte, bin ich da einfach in den Pressebereich reinspaziert. Das ging damals offensichtlich noch vor mittlerweile fast 40 Jahren und kam dann doch noch zu meinem wunderschönen Länderspieleinsatz. Aber ich muss sagen, Franz Beckenbauer, das war einfach unheimlich hilfsbereit und unheimlich nett. Und ich weiß noch, bei der WM 1990, vor dem Finale, bin ich da mit meinem Chef an so einem großen Tisch gesessen, so zwei Tage vorher. Und wir haben schon die Finalberichterstattung vorbereitet und er war ja Paul Ludwig war ein großer Beckenbauer-Kritiker, einerseits Bewunderer, auf der anderen Seite den Trainer hat er sehr oft kritisiert, weil halt der Fußball, den Beckenbauer spielen ließ, nicht der Fußball war, für den er als Spieler stand. Und er sagt jetzt mir, ach Herr Kollege, ich überlege schon seit Stunden, mir fällt da nichts ein, fällt Ihnen irgendwas Positives zum Beckenbauer ein? Da habe ich gesagt, ja Herr Ludwig, ich glaube, ich schreibe nochmal, wie er mich in Budapest ins Hotel gelotst hat.
Das ist in der Tat sehr, sehr schöne Geschichte, und die mal wieder zeigt, dass er, so was auch alle berichten, einer der hilfsbereitesten Menschen war, den man über den Weg laufen konnte. Und auf der anderen Seite, ja, gerade so 86, 87, haben wir ja auch den sehr, 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 ja, dünnhäutigen Kaiser kennengelernt, der dann auch im Sportstudio sitzt, Marcel Reif abstraft und ihm empfiehlt, er soll besser sich auf politische Kommentare reduzieren und nicht so viel über Sport schreiben. Davon hat er nicht so viel Ahnung. War dir diese Figur, dieser Grandler, auch dieser Hitzkopf, da schon so gewahr, wie er später auch dann bekannt wurde?
Ja, und wegen dieser Seite habe ich über meinen Nachruf auch die Zeile drüber gesetzt, wie schön er spielte, wie herrlich er wütete. Denn dieses Zornige an ihm, das hat auch immer als einen Entertainment-Faktor wahrgenommen. Und ja, man muss es in der Zeit sehen, ja, diesen mexikanischen Journalisten Miguel Hirsch, der war ihm halt ein Dorn im Auge, weil der ja ein paar Sachen aufgedeckt hat, was so dieses Nachtleben der Mannschaft betraf, die Beckenbauer natürlich nicht so gut geschmeckt haben, und da ist er halt mal auch so ein bisschen so auf Äußerlichkeiten dann eingegangen, der kleine Hirsch und so weiter, aber er hat sich dann ja auch entschuldigt, und das war ja auch bei Marcel Reif so, da konnte es beim ersten Mal konnte es wirklich gewaltig rappeln, aber er war kein nachtragender Mensch. Also das war sicher eine positive Seite, ja, dass er das dann entweder vergessen hat oder er hat dann eingesehen, dass er übers Ziel hinausgeschossen ist und ist dann doch wieder zu dieser Diplomatie zurückgekehrt. Und mit den Jahren hat sich ja auch in Kreisen bewegt, in denen dann eine gewisse Diplomatie und Höflichkeit erforderlich war. Ja, also er hat es dann gut vermischen können, diesen Umgang mit Leuten, die wichtig waren, mit den Unwichtigen auch, da war er ja sowieso sehr menschlich, also da kam ja wenig von oben herab. Und hat er einfach wirklich ja, perfektioniert.
Schauen wir doch mal her, wo Franz Beckenbauer herkommt. Der kommt ja aus München, und zwar auch direkt aus dem Stadtteil Giesing. Also ich kenne ihn ja aus den letzten Jahren. Einer meiner besten Freunde hat bis vor kurzem dort gewohnt, bis er nach Unterhaching ausgewandert ist. Aber für die Leute, die Giesing nicht kennen, was ist das für ein Stadtteil heute, und was war das vor allem vor 60, 70 Jahren für ein Stadtteil in der Zeit, in der Franz Beckenbauer als Kind durch Trümmern gelaufen ist?
Ja, also dieses ganz frühe Giesing, dieses Jugend-Beckenbauer Giesing, das kenne ich natürlich nicht. Also ich bin ja kein gebürtiger Mündner, und so meine ersten Kontakte mit Giesing waren so mal in den 80er Jahren, als ich dann zu Spielen von 1860 gefahren bin beruflich, oder als ich mal vielleicht Termine an der Säbener Straße hatte, das ja auch ja, im Grunde in Giesing liegt, also wo der FC Bayern ist. Bayern und 60 sind ja sehr nah beieinander, ist ja nicht mal ein Kilometer Luftlinie. Mittlerweile ist es so ein Viertel, wo man sagt, da hat die Gentrifizierung um sich gegriffen. Ja, es ist also einigermaßen hip geworden. Es ist nicht so, wie Schwabing mal war, aber es ist so ein Stadtviertel, in dem man auch ausgeht, in dem natürlich die Mieten nach oben gegangen sind. Aber damals war es, glaube ich, schon so ein zur Jugendzeit von Beckenbauer so ein eher so benachteiligtes Viertel, so ein Glasscheibenviertel, so könnte man es vielleicht benennen. Und also jetzt sicher nicht der edelste Teil von München, sondern eher ein Teil, der so vielleicht ein bisschen ja, sozial benachteiligt war.
Also das nehme ich Ihnen natürlich heute nicht mehr wahr, klar. Es ist schon eher so die Handschrift, wenn man auch die Architektur der Häuser anguckt, eher so Arbeiterstadtteil. Da finde ich ja natürlich auch die Nähe des 60er-Stadions zu den Wohnhäusern drumherum total spannend. Das sind ja auch immer schöne Bilder. Man kann da auch sehr schön durch den Kiez laufen und, finde ich, ein schönes Münchner Gefühl einatmen. Eins meiner Lieblingslokale ist da in der Zugspitzstraße, wo auch Franz Beckenbauer das Fußballspielen gelernt hat. Franz Beckenbauer dann in den 60er Jahren, Wie viel Giesing steckte dann in diesem jungen Mann dann eigentlich drin? Weil er kommt ja aus, glaube ich, einer sehr, sehr bescheidenen Familie. Das waren jetzt keine Akademiker. Und Franz Beckenbauer ist ja auch ein eher konservativer Mann gewesen.
Ja, kann man schon so sagen. Also wenn man politisch einordnen will, war er sicher jetzt näher an der CSU, als er an der SPD war. Obwohl er natürlich auch zum Beispiel mit Gerhard Schröder später oder mit Otto Schily sehr, sehr gut konnte. Dieses Giesing hat ihn schon lange verfolgt. Ja, es gab ja immer diesen berühmten Spruch, wenn ich mal so ein Münchner Derby, wie es in der Bundesliga Anfang des Jahrtausends noch gab, wenn ihm das nicht so gefiel, da kam ja leicht dieses Obergiesing gegen Untergiesing raus, obwohl es ja weder ein Ober- noch ein Untergiesing gibt. Es gibt einfach nur Giesing. Und klar, das war einfach ein Stück seine Identität. Also das lässt sich nicht leugnen. Es gibt sicher eine Stadtteilprägung. Das hat man auch bei anderen Spielern, die aus größeren Städten kommen. Ich glaube ja zum Beispiel bei Spielern aus Berlin wird ja auch immer eigentlich auch dazu gesagt, der kommt aus Charlottenburg, also der kommt nicht aus dem Ghetto. Hingegen, der kommt aus Neukölln, also er hat an dem Käfig gespielt. Klar, und das hast du in München in gleichem Maße. Und er hat ja auch sehr lange seine Mutter immer noch besucht. Also es gab ja dann den Bruch in seinem Leben, dass also nicht mehr in Deutschland leben wollte oder konnte nach seiner New Yorker Zeit wegen steuerlichen Sachen ja auch. Und er hat ja seine Geschäftstätigkeit ja dann ins Ausland verlegt, nach Österreich, und konnte sich jetzt auch nicht, glaube ich, 365 Tage mehr in Deutschland aufhalten. Er kam halt gelegentlich und war dann auch immer bei seiner Mutter, hat dann oft die Sportschau angeschaut, hat dort gegessen. Also die Mutter war auch sicher die Frau seines Lebens, so habe ich es gern geschrieben, die große Konstante. Und dadurch ist natürlich diese Bindung an dieses Giesing ist ihm immer erhalten geblieben. War es jetzt nicht so, dass er seiner Mutter irgendwie ein tolles Haus vor den Toren Münchens gekauft hätte. Die wollte dann einfach dort auch bleiben, wo sie immer war, was für eine gewisse Bodenständigkeit sprach, die sie ihm ja auch mitgegeben hat. Und ja, insofern, Franz Beckenbauer war original Giesing.
Wenn man sich mal anschaut, wie Franz Beckenbauer als aktiver Fußballer gespielt hat, dann schwärmen ja natürlich alle von den Außenrisspässen, von der Leichtigkeit am Ball, dass er kaum zum Ball schaut, sondern das Spielfeld im Blick hat. Und ja, auch gerade bei der von dir angesprochenen WM 74, wenn man sich da so ein paar Highlight-Videos oder Clips anguckt, also der könnte auch heute ganz locker in der Abwehr von allen Bundesligisten abräumen, auch wenn das Spiel natürlich heute ein ganz anderes ist, aber konnte Bälle ablaufen, konnte super grätschen, wirkte aber auch immer alles irgendwie leicht bei ihm. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, der Mann kommt aus Giesing, aus so einem Arbeiterstadtteil, eher einfache Verhältnisse. Und wenn man sich so anschaut, wie er schon Anfang der 60er oder Mitte der 60er Fußball gespielt hat, das wirkt wie aus der Zeit herausgerissen oder als wenn er aus der Zukunft zurückgebeamt wurde. Und so ein ähnliches Erlebnis hatte ich letztens, als ich mir mal Michael Jordan Videos aus der NBA Anfang der 80er Jahre angeschaut habe. Da sieht Michael Jordan aus, also der spielt alle in Grund und Boden und hat eine Geschmeidigkeit, eine Athletik, die anderen Spieler zu der Zeit gar nicht gehabt haben. Und wie konnte sich jemand aus so einem Stadtteil, der Platz da in Giesing, auf dem er gespielt hat, war ja so ein Sandplatz, und es fördert ja nicht gerade, sag ich mal, so filigranes Fußballspielen. Wie konnte aus so einem Stadtteil so ein unfassbar guter Sportler kommen? Das verstehe ich bis heute nicht.
Ich glaube, es gibt keinen Zusammenhang mit dem Stadtteil. Also wir sehen es ja bei vielen, die technisch sehr stark waren, dass sie aus Stadtteilen kamen, die jetzt so eigentlich nicht dazu passen. So ein Diego Maradona war jetzt auch nicht aus besten Verhältnissen in Argentinien, oder mein Augsburger Landsmann Helmut Haller, ja, der stammt aus Augsburg-Oberhausen. Das ist also sicher dieses Viertel, das zur damaligen Zeit und eigentlich heute noch so einen relativ schlechten Leumund hat. Und er hat am Stadtteilbahnhof Augsburg-Oberhausen, da war so ein kleiner dreieckiger Spielplatz, da hat der immer gebolzt. Ja? Also das war überhaupt kein richtiger Rasenplatz, das war wahrscheinlich ein Sandplatz, in dem er gespielt hat. Und der, würde ich sagen, war so neben Franz Beckenbauer der überragende Techniker der Deutschen zur damaligen Zeit. Ich glaube, das ist einfach Talent, das er mitbekommen hat. Er hatte ja einen Onkel gehabt, der in der Arbeiternationalmannschaft gespielt hat. Es gab ja damals neben dem Deutschen Fußballbund und den klassischen Verbänden wie dem Deutschen Turnerbund gab es ja auch Arbeitersportorganisationen. Und ich glaube, Oskar hieß sein Onkel. Der hat tatsächlich in dieser Arbeiternationalmannschaft gespielt. Also war schon eine gewisse Veranlagung innerhalb der Familie da. Und ja, also wie es sich entwickelt hat, war eben einfach seine Art zu spielen, diese Leichtfüßigkeit. Ich glaube, er hat sich da keine Gedanken gemacht. Es war so und er hat einfach so gespielt.
Franz Beckenbauer stieg mit den Bayern ja dann 1965 in die Bundesliga auf und wurde auch im ersten Jahr gleich Vizemeister. Und dann gab es ja die WM 66 in England, als er auch dort schon 4 Tore geschossen hat. Also das wäre heute Mittelstürmerqualität. So 4 Tore während einer WM, das ja, da ist man heutzutage schon fast Torschützenkönig. Und er war damals, glaube ich, auch noch Mittelfeldspieler. Und sein Stern ging ja so richtig bei dieser WM auf. Und im Folge dessen wurden ja die Bayern dann, glaube ich, 1969 wurden sie, glaube ich, das erste Mal dann in der Bundesliga Meister. Und ja, aus Beckenbauer wurde aus diesem braven Buben, der auch so Schlagerplatten aufgenommen hat, wurde sukzessive immer mehr so eine Pop-Ikone, so eine Ikone der Popkultur, bekam Werbeverträge, nahm noch mehr Musik auf, drehte Filme, war ein gern gesehener Gast in Shows von, was ich, Peter Frankenfeld bis zu, was ich, Rudi Carrell. Beckenbauer war auf einmal der erste Fußballer, der überhaupt in so einer Sendung stattfinden konnte. Also wie konnte das passieren? Wie konnte aus so einem ja, jungen Mann auf einmal so ein Star werden?
Es war die Zeit. 1963 ist ja die Bundesliga gegründet worden. Erstens, um die Leistung der deutschen Spieler zu verbessern, damit die einen guten Wettbewerb haben. Weil zuvor gab es ja zwei Oberligen und eigentlich ist mir erst zur Endrunde um die deutsche Meisterschaft dann so richtig zusammengekommen mit den Besten. Also diese Bundesliga sollte für ein höheres sportliches Niveau sorgen und sie sollte den Spielern auch die Möglichkeit bieten, mehr Geld zu verdienen. Ja, da gab es diesen Mustervertrag und gab so eine Obergrenze. Es waren zunächst, glaube ich, 1200 D-Mark im Monat, also viele haben sich dann bemüßigt gesehen, da noch einen Job nebenzu anzunehmen. Also Gerd Bülles aus Nördlingen auch mit dem Nebenjob als Möbelpacker zunächst einmal nach München gelockt worden, wo er sich dann noch 400 Mark im Monat dazu verdienen und seine Familie zu Hause schicken konnte. Und beim Beckenbauer hat es einfach so ergeben, dass dann Robert Schwan, Manager des FC Bayern und später auch sein privater Manager, für ihn da ein Potenzial gesehen hat. Und wir müssen ja dann auf seinen Song zu sprechen kommen. Auf gute Freunde kann niemand trennen und 1-0 für deine Liebe. Das ging um diese Zeit einfach los. Ja, ich habe da so eine schöne CD, die heißt Vom Stadion ins Studio. Da sind zum Beispiel auch Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler drauf, die ja 1964 Olympiasieger im Eiskunstlauf waren, die dann auch gesungen haben. Charlie Dörfel vom Hamburger SV, der so ein bisschen Spaßvogel war, hat gesungen. Peter Radenkovic, Torf 1860 München, Bini Radi, Bini König. Also da ging das gerade so los und ja, da hat man dann eben neben anderen eben auch den Franz Beckenbauer ins Tonstudio verfrachtet. Da kam ja später dann noch Anfang der 70er Helmut und Erwin Kremers, die Zwillinge von Schalke 04 mit Das Mädchen meiner Träume. Also da gab es viele skurrile Aufnahmen. Die Engländer sind für die WM 1966, glaube ich, ins Tonstudio gegangen. Das waren die ersten. Diese Events wie Weltmeisterschaften sind dann ja auch sozusagen vertont worden. Also die Musik ist da einfach reingekommen. Das war so eine Zeit des Aufbruchs. Musik ist immer wichtiger geworden. Beatles, Rolling Stones. Der deutsche Schlager hat geboomt mit Leuten wie Roy Black. Also die Menschen haben sich Stereoanlagen gekauft für zu Hause und Musik war dann einfach so ein Geschäft, das dazukam in dieser erwachenden Bundesrepublik, die sich immer weiterentwickelt hat in ihrem guten Wirtschaftswachstum. Und es war dann fast eine logische Konsequenz, dass dieses Showbusiness auch auf den Sport übergreift.
Es gibt so eine Dokumentation aus der Saison, wo Udo Lattek dann aufhört, Trainer der Bayern zu sein in den 70er Jahren, wo auch Mitspieler befragt werden und auch immer sehr häufig über das Geld der Spieler gesprochen wird. Was für einer anderen Dimension Franz Beckenbauer im Vergleich zu Georg Schwarzenbeck Geld verdient hat und dass es da natürlich auch bestimmt Neider in der Mannschaft gab und trotzdem schien Franz Beckenbauer auch von seiner Mannschaft immer so auch getragen zu werden. Lag das nur daran, dass er sportlich so stark war oder hat er eben auch der Mannschaft auf eine andere Art und Weise was zurückgegeben, dass sie ihm das alles so durchgehen haben lassen?
Also wenn man jetzt in den Nachrufen vernimmt, wie alle trauern, dann muss man sagen, dass auch solche, die man eigentlich immer vielleicht so als seine Wettbewerber um die Nummer 1 Position in Deutschland wahrgenommen hat, so ein Wolfgang Overath oder ein Günter Netzer, dass die eigentlich von ihm als Persönlichkeit alles sehr angetan waren. Oder auch zum Beispiel Uwe Seeler und er, das war eine ganz dicke Freundschaft. Die sind ja, solange das ging, immer noch im Januar zum Skifahren nach Obertauern gefahren. Ja, da gab es ja die Schneeforscher, so einen Club ehemaliger Fußballer. Also er war in diesen Fußballkreisen wunderbar vernetzt. Und ich glaube, es gab einfach die Anerkennung für ihn. Und er hat es ja gegenüber den anderen nie raushängen lassen, dass er jetzt so eigentlich so ein bisschen mehr darstellt als sie. Ich glaube, es gab ihm gegenüber keinen Neid.
Eine der ersten Tragödien, wenn ich so seine Biografie durchgehe, ist, und das ist mir jetzt auch eher relativ neu gewesen durch die Dokumentation, die jetzt gerade über ihn erschienen ist, ist der Bruch mit seinem Bruder Walter, der seinen eigenen Bruder Franz nicht mehr erreichte, physisch als auch emotional. Was ist da passiert?
Ja, das war dann einfach auf dem Höhepunkt der Vermarktung, als Robert Schwan das halt alles in seinen Händen hatte. Und er hat natürlich versucht, vieles von Franz Beckenbauer fernzuhalten. Also ich glaube, Franz selber hat da gar nicht alles mitgekriegt, was da passiert ist. Also Schwan hat einfach gemacht, was da irgendwie ging. Und da hat er eben manche auf Distanz gehalten. Ja. Ich glaube, die Beckenbauer Brüder haben relativ schnell wieder zueinander gefunden, dann schon mal bei einem Gespräch in New York. Aber klar, Franz Beckenbauer, der dann halt für seine Familie nach seiner Trennung, also für die Kinder, natürlich schwerer greifbar war, wenn er dann in New York war und die Kinder in München. Ich glaube, das kann man auch verstehen. Ich habe mal, als Franz Beckenbauer 60 wurde und wir so diesen ersten Akt dieser Kaiserverehrung vollzogen haben, habe ich so verschiedene Interviews geführt mit Leuten, die irgendwie so mit ihm zu tun haben. Das waren also teilweise eine recht kuriose Auswahl. Hansi Hinterseher zum Beispiel, der zu seinem Kitzbühel-Kreis gehörte, der Musikproduzent Jack White, der viel mit ihm zu tun hatte, der Comedian Chris Böttcher, der so Lothar und Franz gemacht hat damals, so eine Comedy-Serie für den Bayerischen Rundfunk und der, ja, den langen Arm des Franz Beckenbauer in die Intendanz des Bayerischen Rundfunks zu spüren bekommen hat und ihn auch einigermaßen kritisch sah. Und ich habe da auch mit Stefan Beckenbauer gesprochen, dem also mittlerweile verstorbenen Sohn, der damals ja Jugendtrainer bei Bayern war und der auch einen sehr unverstellten Blick auf seinen Vater da hatte, der da schon klar schildern konnte, dass da halt oft auch eine Distanz war, ja, zu gewissen Zeiten, wo der Vater eben sehr beansprucht war, was sich allerdings auch ja dann irgendwann wieder eingerenkt hat. Also ich glaube, man muss das bei dieser Biografie einfach akzeptieren, dass es so gewisse Spitzen der Beanspruchung gab und dieser Mensch dann einfach schwer zu greifen war. Und ich glaube, da sollten wir auch gerecht bleiben in unserem Urteil. Ja, also ich sag mal, jetzt ich als normaler Mensch, wenn ich jetzt mich da, ich habe dann auch mal so Phasen, da denke ich mir, hast eigentlich deine Mutter hast du auch schon 5, 6 Wochen lang nicht mehr angerufen oder besucht und wir wohnen ja nicht weit auseinander und ist auch schon über 80, ja, da muss man sich ja manchmal auch am Riemen reißen, ja, dass man dann auch so Kontakte aufrechterhält, ohne dass man es böse meint. Aber ich glaube, bei Menschen, an denen dann viele zerren, ist es halt auch wirklich oft schwer, dann auch allen gerecht zu werden, auch denen, die ihm eher nahestehen.
Ist Franz Beckenbauer nicht vielleicht auch ein Opfer von der Zeit damals, Mitte der 70er, als auch durch das Fernsehen Leute einfach so richtig prominent werden konnten, dass die irgendwo auf der ganzen Welt quasi, also Franz Beckenbauer als Weltmann, dem ja nicht ausweichen konnten. Und es gab ja einfach vorher keine vergleichbaren Persönlichkeiten, an denen man sich hätte orientieren können. Also ist er da ins kalte Wasser für andere stellvertretend geworfen worden?
Ja, da ist er reingeworfen worden, da ist er eigentlich auch nie rausgekommen, weil er halt einfach so eine Marke geworden ist. Also ich habe dann mal mit 2 anderen Kollegen ein Interview mit ihm gehabt in Tunesien. Das war so ein Spiel, das Bayern München da aus dem Wintertrainingslager in Spanien heraus bestritten hat. Da ist man schnell mal rübergeflogen nach Tunis. Das war eins der Spiele, die Franz Beckenbauer für die Weltmeisterschaft 2006 dann so versprochen hat. Und da ist er dann nachmittags im Hotel aufgetaucht und da ist dann einfach, also wo er auftaucht, wie so ein Komet, wie so ein Kometenschweif. Da sind dann einfach Leute da, auch in Tunesien, die ihn erkennen, die dann Autogramm wollen, die ihn Foto wollen. Also er konnte nirgendwo einfach so auftauchen. Es war immer war dann eine Traube von Menschen um ihn.
Steuerliche Probleme und vielleicht auch die konservative Gesellschaft der Bundesrepublik, die damals seine neue Liebe, die er sozusagen in sein Leben geholt hat und dafür auch seine Partnerin, die er da hatte, ja abgestoßen hat. Das trieb ihm ja nach New York, wie du vorhin schon sagtest, steuerliche Probleme und ja, auch zeigt sich da vielleicht das erste Mal, dass er auch mit Verträgen irgendwelche Probleme hat und dann als Fußballer vollkommen mit solchen geschäftlichen Themen überfordert war. Damit endete auch, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, auch mit 32 Jahren die Länderspielkarriere von Franz Beckenbauer mit 103 Länderspielen, weil der DFB damals ja gesagt hat, wir lassen keine Leute in der Nationalmannschaft spielen, wenn sie nicht in der Bundesliga spielen. Denkst du, dass er unter dieser Politik des DFB damals sehr gelitten hat?
Nein, glaub ich nicht. Es war ja so, dass der DFB, der DFB war nicht grundsätzlich dagegen, Spieler zu nominieren, wenn sie im Ausland sind. Ja, also man hat dann schon da auch Möglichkeiten gefunden. Das Problem war, dass man sich irgendwann mal festgelegt hat, er müsste dann halt auch die Länderspiele davor mitmachen. Und die Saison in Amerika, die war eben so, dass das im Grunde nicht möglich war. Es gab da eine ganz lustige Geschichte und da habe ich dann mit diesem Menschen, der im Mittelpunkt der Geschichte steht, habe ich auch mal ein Interview zum 60. von Franz Beckenbauer gemacht. Das war der CSU-Bundestagsabgeordnete Dionys Jobst. Der ist im Bundestag mit 2 Anträgen so aufgefallen, dass er in den Geschichtsbüchern der Bundesrepublik steht. Der erste Antrag war, Mallorca soll das damals 11. deutsche Bundesland werden, weil ja eh alle in Urlaub dorthin fliegen. Und das andere wäre, der Bundestag soll den Bundespräsidenten, glaube ich, beauftragen, alle diplomatischen Hebel in Bewegung zu setzen, damit Franz Beckenbauer die Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien spielen kann, dass also irgendwie Cosmos New York oder der US-Verband, dass die ihn abstellen für diese Spiele. Und er hat tatsächlich diesen Antrag in den deutschen Bundestag eingebracht. Klar, es war natürlich jetzt so, sagen wir mal, was Politiker halt manchmal machen, so ein Show-Eintrag und Show-Antrag und Dionys Jobst, der auch vor ein paar Jahren verstorben ist, der hat dann ja im Nachhinein selber schmunzeln müssen über das, was er da mal veranstaltet hat. Er hat dann Franz Beckenbauer einmal in einem Flugzeug getroffen, hat sich aber nicht getraut zu sagen, übrigens Herr Beckenbauer, ich bin der aus dem Bundestag, der damals den Antrag gestellt hat, man muss alles tun, damit sie die Weltmeisterschaft in Argentinien spielen. Ich glaube, Franz Beckenbauer war vielleicht ganz froh, dass er diese WM nicht mehr hat spielen müssen, weil diese Kunstrasenzeit bei Cosmos, die hat ihm natürlich sehr zugesetzt. Ich glaube, das Leistungsvermögen ist dann schon auch, das hat er gespürt, dass das dann nachlässt. Und natürlich auch der deutsche Fußball damals, der ist schon in eine gewaltige Krise reingekommen. Ja, das hat er natürlich mitbekommen. Und ich glaube, er war nicht sonderlich traurig, dass er dann nicht mehr dabei war.
Ich finde ja, obwohl er ja dann beim HSV auch nochmal gespielt hat für 2 Jahre, auch da auch oft verletzt war, wirkt gerade durch diesen Bruch mit Cosmos New York die Karriere von Beckenbauer in der Bundesliga unvollendet. Geht es dir auch so?
Nein, weil er mit Bayern München einfach zu viel gewonnen hat. Ja. Also HSV, ja, das er hat es dann halt gemacht. Ja. Er wollte es, glaube ich, ja, er glaubte halt, er muss noch ein bisschen spielen, einfach aus Freude am Spiel. Aber er wirkte dann schon aus der Zeit gefallen. Ja. Er war dann halt langsam, er hat es in den Leisten gehabt, was dann auch eine Folge dieses US-Fußballs war. Und eigentlich so diese typische Geste war dann der schuldzuweisende Finger. Und er hat in 2 Jahren 28 Spiele gemacht. Das ist ja sehr überschaubar. Ja, und es war halt mehr so, auch eine PR-Geschichte, die, glaube ich, BP als der Ölkonzern, als damals großer HSV-Sponsor, mit eingefädelt hat. Das hat den HSV natürlich aufgewertet und hat sich ein paar jungen Spielern, die ihn da erlebt haben, dann was gegeben. Aber er war jetzt natürlich sicher nicht einer der Größten in der HSV-Geschichte. Und ich kann mich noch erinnern, er hat sein deutsches Abschiedsspiel dann in Hamburg gemacht. Das war jetzt eher eine traurige Angelegenheit, weil es hätte natürlich nach München gehört. Es war in einem eher spärlich besetzten Hamburger Volksparkstadion und ich war eigentlich, als das dann war, ich war ein bisschen traurig.
Mein Vater war auch damals in diesem Stadion bei diesem Spiel dabei, der war irgendwie als Lastwagenfahrer, Fernfahrer, gerade in Hamburg, hat sich da auch noch eine Karte gekauft und ist da hingegangen. Ich glaube, für Beckenbauer gab es doch auch noch in den 90er Jahren noch ein Abschiedsspiel, wenn ich mich richtig erinnere, wo man ihn tatsächlich nochmal auf dem Platz sehen konnte.
Bei Cosmos New York gab es ja auch dann noch einen Abschiedsspiel. Also er hat ihn in Deutschland eins bekommen, eben Hamburg, und dann in den USA. Also er hat dann auch nicht mehr so groß drauf Wert gelegt, dann noch so als Fußball in Erscheinung zu treten. Also er hat es eher gemieden, glaube ich, weil er auch wirklich mehr körperliche Schmerzen dann hatte. Dann hat er auch einmal einen Fahrradunfall gehabt und sich an der Hüfte verletzt. Und sein Schuss vom Weißbierglas im Sportstudio 1994 oder 96 war eine der wenigen Aktionen, wo er noch so in Erscheinung trat.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was mir natürlich bei Franz Beckenbauer auffällt und manchmal auch ein bisschen zu Lebzeiten geärgert hat, als auch jetzt im Nachhinein, ist ja immer dieses Ach, der Franz. Ja, man hat ihm ja alles verziehen. Diffamierende Sprüche über Leute, die also ja auch mit diesen ganzen Herabsetzungen dann auch irgendwie leben mussten und wo er sich dann auch keine Gedanken gemacht hat. Im Sportstudio Nationalspieler gesagt, ja, der ist nicht fit und dem fehlt es an dem und das und würde man heute so gar nicht mehr erleben. Oder auch nach dem WM-Finale noch auf dem Platz hat er gesagt, ja, die Argentinier hatten die Hosen voll. Also dem unterlegenen Gegner tritt man, glaube ich, heutzutage auch aus anderen Gründen respektvoller entgegen. Und natürlich nicht zu vergessen, das schwere Erbe an Berti Vogts, diese Überheblichkeit und dann noch zu, in Anführungsstrichen, guter Letzt seine Kommentare über Zwangsarbeiter in Katar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand wie Franz Beckenbauer heute damit so öffentlich durchkäme. Und ich frage mich, ist das gerecht oder tut man ihm damit jetzt posthum Unrecht?
Ja, tut mir vielleicht Unrecht. Ich glaube, wir haben es ja auch immer genossen, dass er da so offen war. Es ist damals im Fußball viel offener gesprochen und viel, viel undiplomatischer. Katar würde ich natürlich anders sehen, weil er hier eindeutig eine politische Aussage getroffen hat, die vielleicht auch ja ein Dienst gewesen sein konnte an jemanden, der ihm dafür andere Vorteile gewährt hat. Also das war schon so bewusste Public Relation. Das hat mir auch nicht so gefallen. Aber ansonsten über diese frühen Sachen, weil der eben immer auch die Persönlichkeit dann mit dabei war und er immer zurückgerudert ist, würde ich ihm dann doch nachsehen. Mhm. Und im Grunde stand er für eine gewisse Typenhaftigkeit, die man heute vermisst, ja, dass er mal wirklich klar gesagt wird, so war's und dass man auch einmal sagen kann, der hat schlecht gespielt, ja. Es ist damals auch noch nicht so aggressiv aufgegriffen worden, wie es heute aufgegriffen wird. Weil du hast damals auch viel mehr Zitate gehabt, Originaltöne, die du verwenden konntest. Heute ist ja alles von den Clubs und von den Verbänden reglementiert und wird kanalisiert, sodass du das Wenige, das du hast, dass dem vielleicht eine andere Bedeutung gibt.
Ich sage das natürlich auch mit einem zwiegespaltenen Herzen, ne? Weil einerseits finde ich es irgendwie blöd, wenn ich heute darüber nachdenke, wie auch Leute damit umgehen mussten mit ihrer Herabsetzung. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein, ey, der war so frech möchte ich auch gerne mal sein oder vielleicht auch mal anderen Leuten mal so öffentlich die Meinung sagen. Also es ist natürlich auch eine gewisse Form von Humor und Witz dabei.
Ein Beispiel vielleicht noch dazu. Also wir haben ihn ja auch öfter dann zu Interviews getroffen und da war eigentlich der Eingangssatz immer, da gibt es ja Castel Atlano, obwohl er natürlich genau wusste, gibt es noch oder gibt es Zeitungen überhaupt noch. Also diese gespielte Unwissenheit oder Herr Beckenbauer soll mit ihm das er schreibt sie eh was wollt's und das hat einfach dazugehört bei ihm. Das war dieses berühmte Franzeln. Man hat es auch erwartet und man hat es in gewissem Maße gutiert.
Erzähl mal noch ein bisschen mehr von diesen persönlichen Begegnungen, weil das kann nicht jeder in meinem Umfeld erzählen, dass er Franz Beckenbauer öfters getroffen hat. Erzähl mal ein bisschen von diesen persönlichen Treffen mit dieser wirklich großen Persönlichkeit.
Ja, das war mir eigentlich sehr angenehm, vor allem während dieser WM-Bewerbungs- und Vorbereitungsphase. Da ist er natürlich auch, da war er sehr leicht zu bekommen. Ja, sie hat zum Beispiel auch bei unserem Verleger, bei Dr. Ippmann angerufen und gefragt, ob er bereit wäre, mit seinen Zeitungen diese WM-Kampagne eben zu unterstützen, publizistisch. Also er hat sich da schon wirklich sehr um die Medien bemüht. Er hat ja auch natürlich viel bessere Beziehungen noch gehabt aus seiner Spielerzeit zu der Journalistengeneration, ein, zwei Generationen vor mir, aber auch so zu uns. Also ich war damals ja dann als so Ende 30, als es dann so mit dieser WM dann losging, war das sehr offen. Also es gab ja auch, er hat dann seine Handynummern hergegeben. Er hatte ja es gab ja diese WM, diese offizielle WM-Nummer von ihm, 0176 2006 über seinen Vertragspartner via Intercom oder später dann O2. Und er hat auch mal erzählt, dass er sich eigentlich die Nummer 0176666666 hat geben lassen. Das hat er mal auf einem Werbetermin erzählt, aber dass dann so viele Leute mit unlauteren Absichten auf Verdacht angerufen haben, dass auf diese 2006 gegangen ist. Er hatte allerdings noch ein privates Handy, ich glaube, das war Mannesmann D2 damals, und da hat er uns die Nummer gegeben und gesagt, und da, wenn es mal wirklich was von mir braucht, das ist, da erreicht es mich ganz sicher, gell. Auf der anderen geht einmal der Höfli, aber da erreicht es mich direkt und hat uns dann auch diese Nummer gegeben. Also er war unkompliziert, und er hat in diesen Interviews schon auch immer was gesagt. Ja? Also da waren Aussagen dabei, es war charmant, er hat gewusst, dass er da liefern muss, das war kein Blabla. Also das war sehr angenehm, und dann auch, er hat einen dann auch irgendwie so erkannt, und irgendwie am Flughafen, wo er sich gesehen hat, zugenickt, oder wenn er an Leuten vorbeigegangen ist, er hat dann immer gegrüßt und seid ihr Wegelagerer auch da, und das war sehr angenehm, und ich glaube deswegen...
Ich werde auch gerne Wegelagerer genannt, super angenehm.
deswegen schätzen ihn viele Leute auch, ja.
Hast du ihn dann auch mal angerufen?
Ich habe ihn nicht angerufen, aber ich habe die Nummer immer noch eingespeichert. Das ist so eine Nostalgie, und ich habe jetzt so in meinem Telefonbuch im Handy auch Leute drin, die nicht mehr leben. Ja, aber trotzdem, das ist lösche ich nicht.
Mache ich nicht. Wie stolz bist du persönlich als Mensch oder als Journalist auf Begegnungen dieser Art?
Ich empfinde es einfach als bereichernd, dass so einen Menschen dann im Interview mal erlebt zu haben, dass es Momente gibt, in denen er halt nur mit dir spricht oder deinem Anliegen, deinen Fragen nachkommt, das ist schon eine Art Auszeichnung, ja, und du kennst sie dann auf eine andere Art und Weise als Leute, die ihn nur über den Bildschirm kennen, ja, und ich gönne mir schon die Eitelkeit, dass ich sage, ich habe ihn ein bisschen gekannt, und bin ich dann schon irgendwie auch stolz drauf.
Was glaubst du, wie nah du ihm gekommen bist?
Ja, jetzt nicht über die Oberfläche hinaus natürlich. Also das haben ihn andere dann natürlich unvergleichlich besser gekannt. Ja, aber die haben dann auch wieder was erzählt über ihn, ja, was vielleicht jetzt so bekannt war, was vielleicht jetzt nicht immer so schmeichelhaft ist und was man jetzt dann auch nicht unbedingt jetzt an die Öffentlichkeit weitergibt. Ich würde jetzt nie sagen, dass ich ihn jetzt so gut gekannt habe, dass jetzt daraus ein Urteil entsteht, das jetzt vergleichbar wäre mit dem Urteil von Leuten, die mit ihm gespielt haben, die so wirklich mit ihm dann Tag aus, Tag ein zu tun hatten.
Jetzt machen wir mit Franz Beckenbauer eine Reise nach Frankreich. Franz Beckenbauer hat auch als, glaube ich, technischer Direktor bei Olympique Marseille angefangen zu arbeiten. Aufgrund seiner Verbindung zu Adidas, ich weiß es nicht, kannst du gleich mal mehr erzählen. Und da war er auch nicht allzu lange. Das wirkt auch, wenn man so diese ganze Biografie von Beckenbauer sieht, wirkt das wie der einzige wahre Bruch. Da war er dann auch, glaube ich, nur ganz kurz interimsmäßig Trainer und wurde dann, glaube ich, auch von Gotthals dann abgelöst, der dann auch das damalige Champions-League-Finale oder das letzte Finale im Europapokal der Landesmeister geleitet hat. Erzähl mal ein bisschen, was hat Franz Beckenbauer da in Marseille zu suchen gehabt? Und wie war das für ihn?
Das war die Verbindung zu Bernard Tapie. Der war allerdings auch Adidas-Eigner, glaube ich, zur damaligen Zeit. Und das war diese Verbindung, das war im Grunde ein Gefallen. Also er wollte eigentlich erst mal nichts machen nach diesen 6 Bundestrainerjahren. Oder nur so ein bisschen, Kolumnist, Experte und so weiter, halt so ein bisschen mit dem Fußball leben. Aber er hat ja natürlich immer eine gewisse Struktur gehabt in seinem Leben. Und ich glaube, dass er das dann vermisst hat und dass er auch jemand ist, der schlecht Nein sagen kann. Und dass er auch neugierig war auf Sachen. Und deswegen hat er es halt einfach gemacht. Er hat ja dann seinen Holger Ossig mitgenommen, der ihm dann viel von dieser Kernerarbeit abgenommen hat, und so hat er das halt einfach gemacht, also ohne jetzt die große Erwartung. Das war so mehr in den Tag hinein, genauso wie dann halt auch diese Trainergeschichten bei Bayern München, als er dann eingesprungen ist, so mit ein bisschen Lust, mit ein bisschen Abneigung. Er hat es dann halt einfach so gemacht, damit dann auch wieder mal so ein halbes Jahr wo dann so ein Jahr rumgeht, dass er, sag mal, dass er weg von der Straße ist, wie man das immer so gern formuliert. Einfach aus, weil er ein freier Mensch war, hat er gedacht, dann mache ich halt einfach das. Und da hat er sicher gesucht zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, ich glaube, da war auch so mal so eine esoterische Phase gehabt und was gibt das Leben noch her, nachdem er so viel erreicht hat? Und dann ist ja auch dann diese Idee, Deutschland mal eine WM ausrichten, nach 1974 wieder, ist dann so aufgetaucht. Und da hat er sich ja dann auch so richtig reingefuchst.
Da sprichst du ja was an. Also, dass er tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gerne und sehr intensiv und dann auch sehr strukturiert gearbeitet hat. Also, für ihn wurde ja dieser Begriff Teamchef erfunden, weil er ja kein Trainer war, aber er hat dann doch sehr, sehr, also äußerst akribisch erstmal auch seine Teams vorbereitet. Es gibt so diese Geschichte, die Jürgen Kohler jetzt erzählt hat, dass er bei der WM 90 ins Zimmer von Franz Beckenbauer gegangen ist und dann lagen da, hunderte Videokassetten rum mit Videostudium. Also, man kann jetzt nicht so sagen, dass er da einfach hingegangen ist und gesagt hat, ja, jetzt spielt's Fußball, was ja gerne erzählt wird, sondern hat sich auch wahnsinnig vorbereitet. Oder noch eine andere Geschichte, die er nach dem WM-Finale 86 erzählt hat. Da war er 6 Wochen, 8 Wochen in Mexiko, 2 Monate weg. Und dann bog sich der Schreibtisch zu Hause in München mit Post, mit Arbeit. Und dann erzählt er freimütig und ohne, dass er danach gefragt wird, dass er dann einfach 3 Tage lang wie ein Besessener am Schreibtisch saß und diese ganze Post weggeputzt hat, um alle Fragen, alle Fanbriefe zu beantworten. Hast du ihn auch in irgendeiner Form mal als so einen Arbeiter erlebt?
Ja, das habe ich dann halt von anderen erfahren. Also ich habe es erfahren von Roland Loy. Das war einer der ersten, ein Sportwissenschaftler und selber auch Trainer, der sich mit Daten im Fußball beschäftigt hat. Und der hat aus München damals für ihn diese ganzen Gegnervorbereitungen bei der WM 1990 gemacht. Und er hat gesagt, man darf Franz Beckenbauers Akribie überhaupt nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass er so sehr auf den Gegner eingegangen ist, das war der Grund dafür, dass der Fußball, den er hat spielen lassen, ja eigentlich ziemlich mieser Fußball war. Das war ein sehr, sehr deutscher, sehr pragmatischer Fußballer, der nichts mit dem Fußball zu tun hatte, den er selbst gespielt hat. Also er hat ja auch dann Spieler in die Nationalmannschaft geholt, die ja, sag mal, sehr limitierte Fertigkeiten hatte. Dieter Hoeneß zum Beispiel war für ihn ein wichtiger Spieler. Oder Klaus Augenthaler, der nicht viele Länderspiele gemacht hat, aber den er dann halt für die Turniere geholt hat, weil er wusste, da braucht er eben einfach einen, der hinten eher so Schwarzenbeck als Beckenbauer-mäßig dann die Gegner wegarbeitet. Oder zum Beispiel WM 86, kurz zuvor, den Wolfgang Tremmler dann entdeckt, so eine Laufmaschine fürs Mittelfeld oder so.
Norbert Eder,
das waren so Spieler, ja, wo er dann so eine gewisse Turnierrolle vorgesehen hat. Dieses Fußballromantische, das blieb bei ihm immer eine Träumerei. Er hat zum Beispiel meinem damaligen Sportkurierchef Paul Ludwig, dem hat er mal gesteckt bei der WM 86, am Anfang des Turniers hat er ihm gesagt, den Uwe Rahn, den hebe ich mir fürs Finale auf, den lasse ich zuvor gar nicht spielen. Und Uwe Rahn hat sich dann während der WM im Training verletzt, sodass es nicht zu dieser Umsetzung mit dem Finale kam. Aber das war zum Beispiel so eine romantische Beckenbauer-Idee. Aber wahrscheinlich hätte er es auch nicht gemacht, wenn der Uwe Rahn fit geblieben wäre.
Ja, jetzt, wo du es sagst, geht's mir natürlich auch, fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. Also hässliche, also nicht im Äußerlichen, sondern einfach so vom Spielstil her hässliche Fußballer wie Matthias Herget, wie Wolfgang Rolf, der Platini alleine im Halbfinale 86 auseinandergenommen hat oder aus dem Spiel genommen hat, oder 1990 Typen wie Hansi Pflügler, wie Guido Buchwald. Die sind nicht fußballerische, ja, wie sagt man, nicht vergnügungssteuerpflichtig, auf jeden Fall.
Ja,
ja, Beckenbauer, nachdem er dann in Marseille seine Zelte relativ schnell abgebrochen hat, ist er ja dann auch wieder zum FC Bayern zurückgekehrt, 1994 als Funktionär. Und um dann, wie hieß er, Scherer, wie hieß er mit Vornamen, Hans, Doktor?
Fritz Scherer.
Fritz Scherer, genau, um den dann abzulösen. Braucht es einen Präsidenten beim FC Bayern, der mehr Glanz hat als Scherer, oder was war da die Idee dahinter?
Es ging nicht um den Glanz, es ging um die Kompetenz. Fritz Scherer war ein Mann der Zahlen, er hat diesen Verein geleitet und Uli Hoeneß war Manager. Aber die kamen ja Anfang der 90er Jahre in eine sehr heftige Krise rein. Da war dieses Jahr mit, wo man Jupp Heynckes entlassen hat, sich dann mit Sören Lerby versucht hat, und dann kam Erich Ribbeck. Also da ist Uli Hoeneß auch einiges missglückt und Hoeneß war massiv im Kreuzfeuer gestanden. Also der hätte auch rausgeworfen werden können zur damaligen Zeit. Und es war eben auch klar, dass Fritz Scherer nicht der richtige Mann ist und dass er als Schatzmeister besser aufgehoben ist. Und deswegen hat man sich danach gesehnt, mehr von früheren Spielern reinzuholen. Es waren dann Karl-Heinz Rummenigge, der sich bei der WM 1990 so als Experte profiliert hat, als einer, der sich gut verkaufen kann. Und natürlich Franz Beckenbauer, der dann ja irgendwie im freien Raum unterwegs war. Und dann hat man ihnen eben Positionen im Verein angetragen. Und Franz Beckenbauer, der, glaube ich, auch nebenzu noch Vizepräsident beim DFB war, ist dann eben halt fast auf selbstverständliche Art und Weise Präsident des FC Bayern München geworden.
Wie würdest du dann diese Epoche, diese 15 Jahre, die dann folgten, umschreiben? Also, wie gesagt, als Freigeist für einen basisdemokratischen Umgang mit einem mitgliedergeführten Verein schien er ja nicht zwingend prädestiniert. Wie konnte dieses Konstrukt dann trotzdem so lange funktionieren? Weil man hört ja auch aus diesen Geschichten vom Konflikt zwischen dem e.V. und der AG, also wo Franz Beckenbauer zu Rummenigge und Hoeneß ziemlich deutlich sagt, ja, passt mal auf, was ihr hier macht, weil das letzte Wort habe ich. Ich bin euer Chef hier.
Ja, es war im Münchner Arabella Hotel, glaube ich. Da war ich dabei damals, als er das so formuliert hat. Wie er gesagt hat, gell, ich habe den so gesagt, wisst schon, gell, wer Chef ist, gell, das bin ich. Sie haben sich natürlich immer zusammengerauft. Es war ja, er war halt wirklich so dieser Freigeist. Ja. Er hatte ja zum Beispiel Werbeverträge gehabt, die immer konträr zu denen von Bayern München waren. Bayern München war bei Opel unter Vertrag, der Franz ist mit Mitsubishi vorgefahren. Bayern München trinkt Paulaner, der Franz trinkt Erdinger Weißbier. Er hatte immer sein eigenes Ding gemacht, ja, das war ihm halt wurscht. Man hat ihn auch gewähren lassen und er hat sich da nicht so sehr in das Tagesgeschäft eingemischt. Er hat dann immer die Hauptversammlung moderiert, das war dann wunderbar. Sogar aus dem Totengedenken am Anfang hat er immer eine Show gemacht, wenn er gesagt hat, er ist das Mitglied mit der Nummer 4 ist verstorben und da trauern wir jetzt, okay, Nummer 4, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du halt dann die Nummer frei machst und so. Haben alle hier irgendwie halt so ein bisschen betreten geschaut, aber doch gelacht. Man hat ihm das, wie du auch sagst, man hat ihm das nachgesehen, er hat es mit leichter Hand gemacht. Und deswegen war das eine gute Zeit beim FC Bayern. Natürlich auch die Bankettreden bei der Champions League, die berühmte in Lyon mit Uwe Seeler Traditionsmannschaft. Und wenn das so weitergeht, müssen wir uns alle bald einen anderen Beruf suchen. Ja, das waren halt natürlich, das waren Sternstunden. Ja, Sternstunden des Entertainments und die auch immer irgendwas bewirkt haben. Also es war schon, es war gut für den FC Bayern, ihn in dieser Rolle gehabt zu haben, auch diese leichte Reibung gehabt zu haben mit Rummenigge und mit Hoeneß, die ihn aber trotzdem bewundert haben. Ich glaube, gerade Uli Hoeneß, der jetzt wirklich auch betroffen war von diesem Tod, der musste in seinem Leben ein paar Mal unter Franz Beckenbauer leiden, in dieser Präsidentschaftsgeschichte oder auch als Spieler bei der WM 74, als nach der Vorrunde der 0-1 gegen die DDR Franz Beckenbauer den Helmut Schön als Bundestrainer im Grunde still entmacht, die Mannschaft selber aufgestellt und den Hoeneß erstmal rausgetan hat. Trotzdem diese persönliche Freundschaft, die hat dann nicht drunter gelitten und auch diese Bewunderung nicht. Und dieses Verhältnis ist immer eins der Bewunderung von Uli Hoeneß zu Franz Beckenbauer geblieben.
Ohne Franz dann kein Sommermärchen. Also ich habe das gerade so verstanden, dass es seine Idee war, die WM nach Deutschland zu holen, oder habe ich das gerade falsch verstanden?
Nein, war die kam schon aus dem DFB heraus und man wollte ihn natürlich dann als Gesicht dafür gewinnen. Ja, also er hatte diese Idee selber natürlich auch. Ja, also da sind dann zwei Parteien zusammengekommen, die dann zusammengehört haben. Das war ich, Das war dann der Beginn der Geschichte eben nach Deutschland.
Okay, und die WM ist uns ja, obwohl sie jetzt auch schon bald wieder 18 Jahre her ist, immer noch ziemlich präsent im Kopf. Und damals schien er überall zu sein. Also in jedem Spiel saß er gefühlt rum. Teilweise auch, ich glaube, bei der ganzen WM hat er ein Spiel oder so verpasst. Während der WM hat er auch noch geheiratet im Stadion. Oder gibt zumindest Bilder des verheirateten Beckenbauer.
In Österreich. Während der WM hat er geheiratet. In Österreich, dem ersten spielfreien Tag, den es gab, da war er dann in Österreich und hat geheiratet. Das hat er dann auch noch untergebracht, weil da hat ja niemand daran gedacht, dass er heiraten könnte. Das war so ein Überraschungskuh von ihm. Ja, aber er war viel mit dem Hubschrauber dann unterwegs und sehr präsent natürlich auch im Vorfeld der WM, dass dann alle 31 Gastnationen, die qualifiziert waren, besucht hat. Ja, das gehörte zu diesem Konzept der Allanwesenheit,
jetzt,
der Omnipräsenz.
Jetzt habe ich mir natürlich große Schuld aufgeladen, weil jetzt habe ich ihn gerade mit Christoph Daum verwechselt, der im FC-Stadion geheiratet hat. Aber das kann ja mal passieren.
Und ich glaube zumindest Kinder gesegnet oder so, ja.
Wenn man jetzt so die WM im Nachhinein betrachtet, wir alle haben sonnendurchflutete Stadien noch in den Köpfen. Halbfinale, Finale davon abgesehen, eigentlich eine wunderschöne WM erlebt. Und natürlich liegt auf dieser WM jetzt auch der Schatten durch, ich nenne es jetzt mal potenzielle Korruption vorher. Und auch große Politiker sagen auch inzwischen, ja, was glaubt ihr denn eigentlich, wenn ihr mit der FIFA da Deals macht, dass es da ohne Zuwendungen zugeht. Aber wie gesagt, gleichzeitig ist es halt eben die Franz Beckenbauer WM im Guten wie auch im Schlechten. Und da frage ich mich, ist es ein Fluch oder ein Segen, dass diese WM so sehr mit Franz Beckenbauer im Nachhinein verbunden wird?
Ich verbinde sie gar nicht so sehr mit ihm. Also ich glaube, in erster Linie die Menschen haben die WM zu dem gemacht, was sie dann geworden ist. Klar, Beckenbauer hat da so ein Konzept vorgegeben, so eine Grundlinie, er hat gesagt, wir wollen die freundlichen Deutschen sein, die alle bei uns willkommen heißen. Ich bin freundlich, gastfreundlich, seid ihr das auch? Also er war dann der Anstifter dazu, aber ich sehe es schon in erster Linie als die WM der Deutschen, Gesamtdeutschen. Ja, das war so ein erstes großes gesamtdeutsches Ereignis, 16 Jahre nach der Wiedervereinigung, mit ein ganz tolles gesellschaftliches Klima. Ja, man musste jetzt keine große Angst haben. Vielleicht außer jetzt ein paar Landstriche gab es, wo es auch eine amerikanische Reisewarnung gab, weil es da ein paar rechtsextreme Vorfälle gab, so vor der WM, aber insgesamt hat sich ja Deutschland so von so einer tollen Seite präsentiert als friedliebendes Land, gesellschaftlich viel weiter, als wir jetzt im Moment sind. Und ich sehe es in erster Linie als das Verdienst der Leute. Und es ist ja auch so, dass man sagt, naja, als der Spiegel getitelt hat, das zerstörte Sommermärchen. Das Sommermärchen kann man eigentlich gar nicht zerstören. Was man zerstören kann, ist vielleicht die Geschichte dahinter. Man kann an dieser Person, Franz Beckenbauer und an ein paar anderen, kann man ein paar schöne Lackkratzer anbringen, aber das Sommermärchen an sich, glaube ich, das bleibt schon unangetastet.
Später, als dann der Skandal am Rollen war in der Öffentlichkeit, gab es dann auch mal irgendeinen Fernsehbericht oder eine Dokumentation über diese WM und die WM-Vergabe und was da so gelaufen sein soll. Und im Zuge dieser Reportage, ich glaube, das war eine Reportage, wurde Franz Beckenbauer bei einem Restaurantbesuch irgendwo in einer Kleinstadt vom Kamerateam dann abgepasst und er kam dann so raus und er war dann auch schon wirklich ein älterer Mann. Ging so auf die Kameraleute zu, in der freudigen Erwartung auf, keine Ahnung, dass er dann halt wieder glänzen kann und hatte nicht damit gerechnet, dass es dann um die WM gehen könnte. Und dann winkte er ab und drehte sich weg und irgendwie sah ich da vor diesen Kameras einen sehr, sehr gebrochenen, traurigen Mann in das Dunkel der Nacht hineinlaufen, vom Restaurant weg. Und irgendwie hat er mir da extrem leid getan. Wie geht's dir, wenn du so an die letzten Jahre denkst mit Franz Beckenbauer? Also hat er dir eher leid getan oder
was für Gefühle gehen schon, da durch schon, dich? Schon eher leid getan. Also zuerst mal mit dem Tod seines Sohnes, wenn du ein Sohn verdienst, der Junge ist 46 Jahre alt und so einen qualvollen Tod stirbt wegen des Gehirntumors und das zieht sich auch eine Zeit lang hin. Ich glaube, dass das einfach, das ist etwas, das hat sein Leben mehr gewendet als diese Geschichte mit dem, was dann so rund um die Weltmeisterschaft rausgekommen ist. Ich glaube, dass er, was die Weltmeisterschaft angeht, so ein gewisses Unverständnis in sich getragen hat. Also der Meinung war, da wäre eine Undankbarkeit ihm gegenüber, weil er hat es ja so gut gemacht, er hat es geholt und vielleicht hat er wirklich kein, wir wissen ja nicht genau, wie jetzt letztlich diese Geldflüsse waren. Wir wissen, da gab es einen Geldfluss, diese 6,7 Millionen Euro von Franz Beckenbauers Konto in Kitzbühel auf das Konto von Mohammed bin Hammam in Katar. Und es ist nie aufgeklärt worden und irgendwas ist natürlich, man kann nicht sagen, dass die Geschichte sauber ist. Ja? Es wird jetzt noch einen Prozess geben in Frankfurt, wo also Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger dann sich verantworten müssen. Und vielleicht wird mir, ich habe keine große Hoffnung, ob man noch irgendwas erfahren wird, aber vielleicht werden ein paar weitere Puzzleteile noch zu diesem Bild dazukommen. Mein Eindruck war immer, dass von seiner Seite aus vielleicht eine gewisse Verärgerung da war gegenüber manchen nahen Weggefährten, dass die ihn vielleicht instrumentalisiert und missbraucht haben, ihn vieles haben unterschreiben lassen, was er dann halt einfach so in seiner fahrlässigen Art dann so gemacht hat, dass man ihm vielleicht manches untergejubelt hat. Dass aber er halt glaubt, dass es irgendwie schon so ein gesellschaftlicher Konsens war, dass man die Grenzen des Machbaren vielleicht auch mal ein bisschen verschoben hat, eben einfach, um dann dieses große Ziel zu erreichen. Für mich sind eigentlich die wesentlichen Punkte, wenn ich ihn jetzt beurteile, wie er selber dann Teil dieses Systems FIFA geworden ist, als Mitglieder im Exekutivkomitee, wie ist die WM nach Russland gekommen, und warum ist Franz Beckenbauer Botschafter der russischen Gasindustrie geworden, der dann für viele Millionen Euro einmal einen Auftritt rund um ein DFB-Pokalfinale macht? Wie kann es sein, dass er eigentlich sich für die australische WM-Bewerbung 2022 stark machen wollte und wofür er auch seine jahrelangen Zuarbeiter Fedor Radmann und Andreas Abo bezahlt worden sind und trotzdem stimmt er dann nicht für Australien. Das sind eigentlich so für mich die Fragen, die dann bleiben. Was ist aus diesem späten Franz Beckenbauer geworden? Hat er für sich da irgendeinen persönlichen Vorteil rausbezogen oder hat er aus Überzeugung dann letztlich seine Stimme anders vergeben? Wir wissen ja auch gar nicht genau, wie er seine Stimme vergeben hat. Also da stehen für mich dann die Fragezeichen, die mit dem späten Franz Beckenbauer zu tun haben.
Jetzt ist Franz Beckenbauer tot. Ein Mensch ist gestorben. Ich finde, der Dank sollte trotzdem groß sein über das Lebenswerk, auch was er uns als Fußballer, als Popkultur, als Held, als Star unserer Kindheit gegeben hat, sollte der Dank auf jeden Fall groß sein. Und jetzt ist die Frage, wie gelingt uns in Zukunft diese Ehrerbietung zu zeigen, ohne die Abgründe zu unterschlagen? Also wie schafft man es, ein Bild von Franz Beckenbauer in Zukunft zu zeichnen, das würdevoll und trotzdem nicht Dinge unterschlägt, die einfach passiert sind?
Ja, indem wir es so handhaben wie bisher, so wie wir das jetzt eigentlich auch besprochen haben, indem wir anerkennen, dass es eine Biografie bisweilen Grautöne hat, dass eine Biografie Brüche hat, Schattenseiten und deswegen würde ich ihn jetzt ja jetzt nicht so als Menschen verurteilen. Also ich werde von ihm auch diese Begegnungen behalten, diese Spielszenen, diese Trainerszenen, und einfach dieses Gefühl, wie er mich durch mein Leben sehr lang begleitet hat, dass er eben einfach immer da war. Und da ist schon was passiert dann vor einer Woche, als dann diese Todesnachricht kam, im Spätdienst. Denn auch das war so eigentlich seit den 90er Jahren zunächst als Scherz, ja, und dann mit den letzten Jahren, wo es dann konkreter wurde, hat man sich sehr oft von der Redaktion vom Spätdienst verabschiedet, gesagt, du wünschst dir einen ruhigen Spätdienst, dass nichts passiert, dass nicht der Beckenbauer stirbt, weil das galt immer so, der Tod von Beckenbauer galt immer als das Ereignis, das dazu führt, dass du in der Zeitung, dass du die am stärksten auf den Kopf stellen musst. Mhm. Ja, also das ist praktisch der absolute Super-GAU, der alles umwirft, was bis zu der Minute in der Zeitung stand, dass das eine Ereignis, das viel wichtiger ist als alle anderen, also zumindest im Sport, ja, und im Grunde ja auch fast für eine Zeitung jetzt so insgesamt, wenn man die anderen Ressorts dazu rechnet. Und da ist schon was zu Ende gegangen, ja, in dem Moment, wo es dann wirklich passiert ist. Und ich denke, wir sollten einfach dieses differenzierte Bild von ihm behalten. Also so wär's ich zumindest machen. Viel so warmherzige Erinnerungen, aber schon auch das Wissen, ja, auch du, Franz, oder Sie, Herr Beckenbauer, waren letztlich auch ja Teil dieses Geschäfts, dieses Systems, Nutznießer, schon jemand, der auch gerne mitverdient hat, der das teilweise natürlich auch auf seine jeweiligen Manager abgeschoben hat, die das für ihn gemacht haben. Ja, vielleicht war er auch ein bisschen, ja, jeder Mensch trägt ein bisschen Gier in sich, und bei ihm war das ja vielleicht dann auch so.
Findest du, in den letzten Tagen war auch von den Wegbegleitern von Franz Beckenbauer zu viel Lametta, also zu viel, das war der Held, und das, was man ihm vorwirft, das ist ja so ungerecht. Oder denkst du, das ist normal, dass das jetzt in der ersten Woche einfach erstmal so in den Mittelpunkt gestellt wird?
Also meine Erwartung war schon, dass diese Nachrufe alle sehr positiv ausfallen werden. Es war schon sehr viel Lametta, ja. Also man hat dann so, also praktisch, also den, sagen wir, den Spiegel als damals enthüllendes Organ, den stellt man jetzt schon sehr in den Senkel, denn es hat sich natürlich sehr, obwohl vieles unaufgeklärt ist, hat sich ja sehr vieles als ja dann als griffig herausgestellt, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Franz Beckenbauer gesagt hat, er arbeitet umsonst für die deutsche WM, hat aber tatsächlich dann über einen OZ-Vertrag dann doch 5,5 Millionen Euro bekommen. Ich finde, gegen Bezahlung ist nichts, ist völlig okay, ja, das ist legitim, aber man soll dann halt nicht sagen, man hätte nichts bekommen. Und das, finde ich, ist schon ein Punkt, den man dann auch anmerken darf. Also, dass jetzt der Spiegel da völlig daneben gewesen wäre und das eine üble Kampagne gewesen wäre, das war nicht der Fall. Da gibt es sehr viele Anhaltspunkte und es gibt valide Punkte, die bewiesen worden sind, wie eben diese Bezahlung. Und ja, also das, glaube ich, sollte dann, wenn wir jetzt mal, wenn die erste Trauer bewältigt ist, sollte eben, wenn man sich vorstellt, beschreibt ihn jetzt in einem Geschichtsbuch, sollte beides eben einfach vorkommen.
So, und jetzt zuletzt die Frage, da gab es ja schon ein paar kreative Ideen, Franz Beckenbauer Pokal statt DFB-Pokal oder Franz Beckenbauer Arena statt Allianz Arena. Was ist für dich so am realistischsten, oder hast du eine noch viel bessere Idee, wie man Beckenbauer ehren könnte, eine besondere Straße in München nach Franz Beckenbauer Straße umbenennen, oder gibt es da was?
Ja, ich glaube, das wird sicher kommen. Der Franz-Beckenbauer Platz, irgendwas, es wird irgendeine Statue kommen, ein Denkmal. Es sind schöne Symbole. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Allianz, bei der er ja auch mal als Auszubildender, als Lehrling war, dass die vielleicht sagt, okay, nach dem Vorbild von Easy Credit in Nürnberg, die gesagt haben, nennt es doch Max-Morlock-Stadion oder Merck in Darmstadt hat gesagt, das Böllenfalltor benennt es doch ein Jahr lang nach einem sehr geschätzten Fan, der sehr nah an der Mannschaft war und der dann aufgrund einer schweren Erkrankung verstorben ist. Dass man so eine Aktion macht, ist möglich, dass man vielleicht bei der Europameisterschaft sagt, es sind nicht die EM-Arena, weil da heißt es ja sowieso nicht Allianz Arena, das ist das Franz-Beckenbauer-Stadion oder so. Ich glaube, da kann man schon was finden. DFB-Pokal, also es könnte ja, DFB könnte ja für deutsche Franz-Beckenbauer-Pokal stehen. Ja.
Habe auch schon gesagt, der Franz-Beckenbauer-Pokal, DFB.
Ja. kann man machen. Es ist halt so Symbolpolitik. Man kann vielleicht irgendwie so, kann irgendeine Trophy vielleicht ausloben oder so, wie es die Fritz-Walter-Medaille für die besten Nachwuchsspieler gibt. Da kann man sicher irgendwas finden. Und ja, Ehrenspiele für die Nationalmannschaft ist ja, also ich denke, da wird vom DFB irgendwas kommen. Da wird sich der FC Bayern was einfallen lassen. Da werden wir ein paar Sachen erleben in nächster Zeit.
Also München könnte ja auch die Säbener Straße umbenennen. Und das wäre ja dann auch schon was Schönes, finde ich. Naja, gucken wir mal. Ja, mitten im Giesinger, im blauen Giesing, die Franz-Beckenbauer-Straße. Aber gut, das wird jetzt die Zeit zeigen. Günther, hast du noch eine allerletzte Anekdote von Franz Beckenbauer, die wir jetzt unbedingt noch erfahren müssen?
Ja, und zwar ist es ist eine Franz-Beckenbauer- und es ist eine Mediengeschichte. Wir gehen ins Jahr 2000. Deutscher Teamchef ist Rudi Völler. Die deutsche Nationalmannschaft hat am 15. November 2000 ein Freundschaftsländerspiel, das letzte dieses Jahres, in Dänemark. Ich reise am Dienstag, 14. November an, schaue das deutsche Abschlusstraining im Parkenstadion in Kopenhagen an und sitze da unter Kollegen auf der Pressetribüne und erzähle zwei Kollegen, dass es in München seit einiger Zeit ein Gerücht gibt, das eigentlich jeder kennt, aber über das keine Zeitung schreibt, keine Zeitung traut sich, nämlich der Kaiser sei Vater geworden vor einigen Wochen oder mittlerweile Monaten und die Mutter eine Sekretärin des FC Bayern München. Oh, ja, das ist ja eine Geschichte. Ja. Ich bin dann mit dem Kollegen Ulrich Wertheim vom Mannheimer Morgen, mit Jürgen Zelustek vom Sportinformationsdienst, Peter Müller von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und mit Thorsten Mayberger vom Reisebüro DFB Euroleut nach dem Training essen gegangen. Wir waren da in so einem Western-Saloon in Dänemark und da bin ich gebeten, weil er erzählt doch ein bisschen mehr. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht so vieles. Man erzählt sich halt an allen Ecken und Enden und irgendwie, ja, die Gemüsefrau weiß es, der Tankwart weiß es. Ja, und dann sagte einer von uns, wenn es jetzt jeder aus unserer Runde, wir haben doch eine schöne bundesweite Abdeckung, Westdeutschland, Süddeutschland, Südwestdeutschland, eine Agentur dabei, ja, schreibt man doch das dann jeder, dann erfährt es doch jeder. Und wir haben halt alle drüber so gelacht, weil klar war, schreibt keiner. Okay, es ist Mittwoch, der 15.11.2000, Spieltag. Ich komme so eineinhalb Stunden vor dem Spiel in das Stadion rein, sitzt der Kollege Uli Wertheim vom Mannheimer Morgen, einer meiner besten Kollegen, ein wunderbarer Typ, mittlerweile im Ruhestand, ein ganz toller Mensch in jeder Beziehung und eine originelle Figur. Ja. Sitzt da mit seinem Schreibblock und sagt, du, ich lese dir jetzt mal was vor. Ich habe was geschrieben. Ich habe mir gedacht, das Spiel ist ja gar nicht so wichtig. Ich schreibe jetzt mal eine Glosse und habe die schon an meine Redaktion durchgegeben. Und da schreibt also, ja, wir sind da in Kopenhagen und das ist ein Länderspiel, aber eigentlich redet niemand über das Länderspiel, erzählen so Kollegen, es gibt ein ganz tolles Gerücht von einem ja, von einem bekannten deutschen Persönlichkeit aus dem Fußball. Und ja, ist denn schon Weihnachten und ist ein Kindlein heute geboren? Also es kam, der Name Franz Beckenbauer kam nicht vor, aber es war eigentlich klar, wer und was gemeint ist. Nun gut, ich sagte, okay, Uli, wenn du meinst, ja gut. Also erschien das am Donnerstag, dem 16.11. neben dem Spielbericht im Mannheimer Morgen. Wir sind dann alle wieder nach Hause geflogen, haben unsere Geschichten geschrieben. War irgendwas am 16.11., ist irgendwas rundgegangen? Nein. Internet gab es ja damals noch nicht so richtig. Ja, also wir hatten in der Redaktion, hatten wir, glaube ich, ein Terminal von 10 Computern, wo man ins Internet gehen konnte. Es kam Freitag, der 17. Gab es irgendwas, ist irgendwas in Mannheim in der Zeitung gestanden? Nee, habe ich bei Mannheim am Morgen angerufen, habe gefragt, war bei euch irgendeine Resonanz oder so? Nee, nichts. Samstag, der 18. November, es ist Bundesligaspieltag, passiert nichts Besonderes. Sonntag, der 19. November, wir arbeiten, machen unseren Münchner Merkur. Dann kommt so, gegen 5:30 kommt der Kollege Uwe Feiger von der TZ, also von der Boulevardzeitung bei uns im Haus, kommt zu uns in die Redaktion und sagt, macht ihr was vom Franz, seinem Kind? Die Abendzeitung macht was. Oh, dann ist der erste Stein gefallen. ich bin dann zum Bahnhof gegangen, habe mir eine druckfrische Abendzeitung gekauft. Seite 1, Bericht im Mannheimer Morgen, Franz Beckenbauer, uneheliches Kind, Manager Robert Schwan, Frechheit, wir klagen. Ja, jetzt ist mir natürlich auch ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil ich wusste ja nicht, ob das stimmt. Ja, also wahrscheinlich stimmt die Geschichte, aber ich wusste ja nicht. Die Geschichte war ja nicht valide, die war nicht fest. Ich habe damals in Augsburg gewohnt, setze mich in den Zug und rufe den Uli Fertheim von Mannheim Morgen an und sagt, Uli, ich glaube, jetzt wird es eng. Und habe gemerkt, wie ihm, der wirklich ein rustikaler Mensch ist, der nichts umwirft, wie er ein bisschen kleinlauter geworden ist. Also das war die Lage an diesem Sonntagabend. Es kam der Montag, ja, wieder die Andrucken besorgt und allen war ja klar, dass aufgrund der engen Beziehung von Franz Beckenbauer zur Bildzeitung besonders wichtig sein würde, was steht denn in der Bildzeitung? Du kannst auch den Andruck der Bildzeitung kannst du auch schon so um 5:30, 6 Uhr kannst du kriegen in München. Kein Wort zum Thema Franz Beckenbauer. Und gebracht hat es die Bild aber dennoch, und zwar dann mit ihrer späten Ausgabe, in ihren lokalen Ausgaben und dann überall mit dem großen Schub, der dann so um 22 Uhr gedruckt wird. Und da war auf Seite 1 Franz Beckenbauer, ich sage ja zu meinem Sohn, der Herrgott freut sich über jedes Kind. Große Erleichterung überall, auch beim Uli Fertheim, der aber fix und fertig war. Ich glaube, Reinhold Beckmann wollte ihn in seine Sendung einladen. Da ist dann der Mannheimer Morgen eingeschritten von ganz oben, hat gesagt, Ball flach halten. Wir halten uns ab jetzt aus dieser Geschichte raus. Aber somit war, Uli Fertheim war dann, und vielleicht ich auch ein bisschen, war dann praktisch der Geburtshelfer von... Ja, bei dieser Vaterschaft von Franz Beckenbauer, die ja auch noch die weitere Nuance hatte, ist, ich glaube, ich habe auch unbestätigt geblieben, dass auch einer seiner Söhne, und zwar am gleichen Tag, im gleichen Krankenhaus, Vater geworden sein soll. Also, dass vielleicht Franz Beckenbauer am selben Tag Vater und Großvater wurde, weiß nicht, ob es stimmt, aber es wäre ja wirklich noch eine wahnsinnig witzige Steigerung dieser Geschichte. Aber es ist ja dann... Der erste Eindruck war natürlich bei dieser Geschichte, ja, Ausrutscher, und vielleicht wollte er es vertuschen oder muss sich erst einmal sammeln, um seine Familienverhältnisse zu ordnen. Aber es ist ja auch schön zu sehen, dass er zu einer Ehe kam mit Heidi Burmester, dass es dann ja auch noch eine Tochter gab und das ja auch die Ehe war von Franz Beckenbauer, die am längsten gehalten hat und die vielleicht noch eine ganz andere Lebenstiefe erfahren hat. Also insofern jetzt keine, glaube, ich glaube, es ist kein Vorwurf der Indiskretion angebracht, aber es ist vor allem eine Mediengeschichte, wie damals die Zeitungen sich gegenseitig belauert haben, wie es eben das Internet noch nicht so gab als Plattform, die dann alles schnell in die Welt hinausbläst und also wirklich eine irrsinnige Geschichte. So eine Zeitzeugengeschichte und einfach gehört auch mit dazu zu Franz Beckenbauer und ist so ein Moment, dem er ja selber dann als Journalist auch fast ein bisschen Geschichte gemacht hat, was heutzutage jetzt natürlich nicht mehr möglich wäre.
Würde dir Franz fehlen?
Nein, jetzt eigentlich nicht so, weil man er hat sich ja in den letzten Jahren dann so abgenabelt. Er ist immer mehr so eine Erinnerung geworden. Also ich bin schon im Jahr 2016 dann mal von meiner Chefredaktion angehalten worden, doch ein paar Nachrufe mal auf Vorrat zu schreiben. Das ist bei Zeitungen so üblich und war damals auch Beckenbauer darunter, obwohl ich gesagt habe, also so schlecht geht es ihm jetzt auch nicht, dass man schon mit baldigem Ableben rechnen musste. Ich habe damals Gerd Müller geschrieben, weil er das wirklich schon klar war, dass es da immer weiter bergab gehen wird. Es war auch eine Nachrufaufforderung dabei, wo ich gesagt habe, der ist so gesund, da können wir noch lange Jahre abwarten und der betreffende Spieler aus der Bayern-Generation erfreut sich immer noch guter Gesundheit und ein Nachruf ist geschrieben von einem, der auch noch sehr fit ist und also Franz Beckenbauer, man konnte dann schon so sich vorbereiten und eine Serie, die dann erschienen ist, die habe ich eigentlich schon vor eineinhalb Jahren dann so auf Veranlassung von höherer Stelle geschrieben und auch so einen Kommentar dann vor einem halben Jahr. Also man konnte sich wirklich darauf vorbereiten und man muss bei solchen Fällen natürlich auch vorbereitet sein. Das ist einfach auch dieser Nachrufjournalismus, das ist erfordert dann so eine Professionalität, dass man sich dann halt so mal so in die Rolle reinversetzt. Jetzt ist jemand, muss in der Zeit ein bisschen vorausreisen, da ist jetzt jemand gegangen und du versuchst jetzt eine Position einzunehmen. Wie wird es denn sein, wenn es passiert ist, mal auf ihn zurückblickt?
Da Literaturtipp von meiner Seite, das Buch erklärt Pereira. Über einen Nachrufschreiber in Portugal während des spanischen Faschismus. Und sehr, sehr wichtiges und tolles Buch. Kann ich nur sehr empfehlen. Mir wird er tatsächlich auch fehlen, auch wenn ich auch schon Abschied von Franz Beckenbauer genommen habe. Also es fing ja irgendwie auch damit schon an, dass er dann irgendwann nicht mehr Sky-Experte war und dann nicht mehr mit am Tisch saß im Zuge dieser ganzen Veröffentlichung. Was ich auch schade fand, weil er natürlich immer eine Figur war, auch im Sportstudio, wo man eingeschaltet hat, wo man zugehört hat und so als Persönlichkeit an den Lippen hing, was hat er heute zu sagen oder na, ist er lustig oder haut er mal wieder drauf. Und in dem Sinne fehlt er schon seit einiger Zeit. Jetzt endgültig Abschied zu nehmen, ist natürlich auch echt eine harte und traurige Sache, finde ich. Genau. Und damit möchte ich es jetzt auch mal beenden und kann allen nur empfehlen, schaut euch mal diese oder hört euch diesen Podcast an über Franz Beckenbauer, der gerade in der ARD Mediathek erschienen ist. Kann ich nur sehr empfehlen. Ja, Günther, dann vielen, vielen Dank, dass du dir wieder so viel Zeit genommen hast und ich hoffe, du hast ein paar schöne Projekte dieses Jahr.
Ja, sehr gerne, die Zeit habe ich immer und dieses Jahr, wir haben 50 Jahre WM in Deutschland und ich bin dabei, jetzt gerade mal Themen zu sammeln. Das war schon eine große WM.
Da wird es auch wieder sehr, sehr viel um Franz Beckenbauer gehen. Günther, vielen Dank und ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Zu welcher Tagszeit ihr das jetzt auch immer gehört habt, wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, guten Morgen, gute Nacht und Günther, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
der Sportpodcast.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.